Und ob uns diese Verantwortung für die Notleidenden in dieser Welt noch so bewusst ist und ob sie so wie die Fremden auch, nicht nur die Notleidenden, sondern auch die Fremden, ob es uns bewusst ist in unserem Leben oder ob wir dort gerne drüber hinweggehen. Wir kümmern uns ja gerne um uns selber, ja, mit großem Eifer um uns selbst. Auf welchen Blick haben wir für diejenigen, denen es nicht so gut geht in dieser Welt? Und Gottes Wort erinnert uns immer wieder, heute gibt es ganz viele Bibelstellen, mit denen ich das belegen möchte. Gottes Wort erinnert uns immer wieder an unsere Verantwortung für diese Menschen. Und zunächst mal fängt es an, im Alten Testament, sein Volk Israel, die Gebote und Weisungen an sein Volk. Gott hat die Armen und Fremden nicht vergessen, sondern er sorgt für sie, hat sie eingebunden in diese Anweisungen. Und auch im Neuen Testament setzt sich das fort für diejenigen, die Jesus nachfolgen, wird eine Verantwortung deutlich für die Notleidenden dieser Welt. Und der Herr, unser Herr Jesus, spricht sogar von einem Gericht. Von einem Gericht, das sich allein daran orientiert, wie du und ich mit den Bedürftigen umgegangen sind. Kannst du dir das vorstellen? Ein Gericht, was sich allein daran orientiert, wie du mit diesem Thema umgegangen bist in deinem Leben. In seinen sogenannten Endzeitreden bringt ja Jesus viele Gleichnisse, bildhafte Vergleiche, macht deutlich, worauf es in der letzten Zeit ankommt, vor seiner Wiederkunft. Und er spricht auch von einer Trennung, die stattfinden wird. Einer Trennung, die nach bestimmten Kriterien stattfindet bei den Menschen aus den Nationen. Er spricht vom ewigen Leben der Gerechten, aber auch von einer ewigen Strafe. Und ich lese jetzt mal diesen längeren Text, könnt ihr euch ein bisschen zurücklegen, entspannen und zuhören, den längeren Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, ab Vers 31. Hier sagt Jesus: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ein ernster Text, ja. mit einer ernsten Aussage. Jesus spricht hier von seinem Wiederkommen in Herrlichkeit. Er wird auf dem Thron sitzen. Menschen aus allen Nationen werden sich vor ihm versammeln und er wird eine Trennung vornehmen. Die Menschen werden in zwei Gruppen geteilt und zu der einen Gruppe wird er sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und das klingt doch gut, oder? Das wollen wir doch gerne alle hören. Stimmt's? Oder dass jemand hier sagt, nö, das brauche ich nicht. Ich denke, das ist das, was wir alle hören wollen. Jesus spricht hier von denjenigen, die sich um hungernde, durstige, arme Menschen gekümmert haben, um Fremdlinge, Kranke, Gefangene und die taten das ja aus einem Herzen heraus, von ganzem Herzen, weil sie ein Herz hatten für die Bedürftigen. Nicht um bei Gott Punkte zu sammeln, verwechselt das nicht. Ja? Sie taten das nicht um bei Gott Punkte zu sammeln, sondern sie wussten, ihnen war gar nicht bewusst, dass sie es für den Herrn getan haben. Lest ihr das? Ja? Ihnen war das gar nicht bewusst, dass sie das für den Herrn taten. Sie fragten, wann haben wir dich je in dieser Verfassung gesehen, Herr? Und dann kommt diese Antwort, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Es scheint, als ist es für die Gerechten, von denen Jesus spricht, eine Selbstverständlichkeit, so zu handeln. Und wenn Jesus hier von Brüdern spricht, dann meint er, und denke, das ist uns allen klar, nicht seine leiblichen Brüder. Nicht seine leiblichen Brüder und auch nicht ausschließlich das Volk Israel, nicht einmal seine Jünger und seine Nachfolger bis heute, sondern wenn Jesus hier von Brüdern spricht, dann beinhaltet es in der orientalischen Sprache auch die Bedeutung von also einer Verwandtschaft, nicht nur eine verwandtschaftliche Bedeutung, sondern bezeichnet auch, oder Glaubensbrüder, sondern mehr so eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft aus Liebe, Hingezogenheit, Lebensgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die ja aus Liebe existiert. Und die Schwestern sind natürlich einbezogen. Ja. Also die sind da dabei. Und dies macht für mich auch Sinn hier in diesem Zusammenhang, wenn wir nämlich in dem Gesamtzeugnis der Schrift nachschauen und das alles betrachten, dann wird deutlich, welche Verbundenheit unser Gott mit den Armen und den Benachteiligten in dieser Welt immer wieder zeigt. Schon von Anfang an seiner Gesetzgebung bezieht er die Armen, Bedürftigen, die Fremden mit ein. Gott berücksichtigt sie in seinem Gesetz, gibt Anweisungen, die Armen und Fremden zu schützen und dass man sich auch um sie kümmern soll. Er gibt Gebote, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Ja, für die Landwirtschaft, zum Beispiel im 7. Jahr das Land brach liegen zu lassen, damit, und das ist die Begründung, damit die Armen des Volkes davon essen können. Ebenso soll man das machen mit dem Weinberg und den Ölbaumgarten. Auch da soll keine Nachlese betrieben werden. Ja, all das sind Regelungen wegen der Armen und der Fremden, die Gott gibt. Auch die Ränder der Felder sollten nicht vollständig abgeerntet werden. Keine Nachlese, das habe ich schon gesagt. Immer wieder habt die Armen, die Bedürftigen, die Fremden im Blick. Und jetzt lese ich mal beispielsweise einen Text aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 25, den Vers 35. Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hände neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen wie den Fremden und Beisassen, damit er neben dir leben kann. Ja. Das klingt gar nicht nach Egoismus, oder? Noch ein Vers aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 7. Wenn es einem Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Ganz klare Anweisungen. Nochmal weiter, Vers 10 und 11. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böses sein, wenn du ihm gibst. Also nicht mit zusammengebissenen Zähnen oder knirschend. Ja? Na, dann hast du es halt. Nein. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, hör zu, dein Gott dich segnen in all deinem Tun und in all deinem Geschäft deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Gott sagt immer wieder, Arme und Hilfsbedürftige wird es geben in unserem Land und weltweit. Hier bezieht sich das nur auf das Land. Erstmal die Gesetzgebung für Israel. Aber wir können heute noch weiterdenken. Es wird immer wieder Hilfsbedürftige geben, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, sagt Gott. Es geht gar nicht vordergründlich, die Armut dieser Welt zu beseitigen. Lass den Gedanken mal kurz zu und sickern. Ja? Armut ist nicht das größte Problem der Menschen. Ein viel größeres Problem ist der Egoismus. Und da haben wir hier Gelegenheit. Gelegenheit, wir dürfen helfen, Armut zu lindern. Und damit weg von uns selber zu schauen. Wir sind herausgefordert, unsere Hände weit zu öffnen, lesen wir hier. Ja, für die Not in dieser Welt. Und wenn wir das tun, das bewahrt uns vor unserer Ich-Bezogenheit, vor Egoismus. Du sollst deine Hand weit öffnen, sagt Gott. Und du sagst jetzt vielleicht, ja Jens, Altes Testament, gilt das für uns überhaupt noch? Dann schauen wir uns mal das Neue Testament an. Da sehen wir schon allein im Leben und Handeln Jesu, wie sein Herz für die Bedürftigen schlägt. Lukas 14, da rät Jesus seinen Gastgeber, der ihn zu essen eingeladen hat, wen er denn eigentlich einladen solle. Nicht Verwandte, auch nicht die reichen Nachbarn, die in ähnlicher Art und Weise sich revanchieren können, sondern, und jetzt lese ich ab Vers 13, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Ja. Stehen die auch auf unserer Gästeliste? Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten. Es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich, den Bedürftigen Gutes zu tun. Im Markus-Evangelium, da macht Jesus eine ganz radikale Aussage. Ein reicher, junger reicher Mensch befragt ihn nach dem ewigen Leben. Und nachdem er Jesus beteuert hat, dass er von Jugend an alle seine Gebote, all die Gebote gehalten hat, sagt Jesus zu ihm, Vers 21, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Da wird man ganz schön schlucken, ne? Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wenn ich das jetzt mal runterbreche, deine Bereitschaft zu geben, loszulassen, ist sogar ein Parameter für die Ernsthaftigkeit deiner Nachfolge. Dieser hier, leider, ging traurig weg. Schauen wir mal in die Apostelgeschichte. Da ist die Rede von einem römischen Hauptmann namens Cornelius. Ihm erscheint ein Engel Gottes in einem Traum und er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Die Gebete haben wir heute schon besprochen, ja. Gott hört unsere Gebete, aber auch die Almosen, das, was du gibst. Für Arme und Bedürftige steigt hinauf zum Gedächtnis vor Gott. Er sieht, was wir übrig haben für die Bedürftigen dieser Welt. Gott behält es im Gedächtnis. Und für diesen Cornelius hier war das zum Segen. Ja. Ebenfalls Apostelgeschichte, wo Paulus bei seinen Abschiedsworten in Milet von sich spricht und seinem Team und sagt, damit wollte ich euch zeigen, dass man hart arbeiten muss. Ja? Ich denke, wir alle, wir arbeiten auch hart. Und jetzt habe ich mich verlesen, um auch noch den Armen etwas abgeben zu können. Also hart arbeiten, um den Armen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Paulus macht hier deutlich, dass er nicht nur für sich gearbeitet hat, sondern wenn er gearbeitet hat, so viel zu verdienen, dass er auch noch was hatte zum Abgeben. Frag dich mal, woran denkst du so bei deiner Arbeit, wenn du was verdienst? Oder wenn du deine Rente auf dem Kontoauszug siehst, ja, je nachdem. Woran denkst du? An die nächste Urlaubsreise, an die Hausfinanzierung, das neue Auto, schicke Klamotten? Hat schon mal jemand dran gedacht, ich arbeite hier hart, mach sogar ein paar Überstunden, damit ich was habe und den Armen was abzugeben? Das ist schon herausfordernd, oder? Also für mich zumindest. Und wenn wir den Apostel Paulus mal weiterfolgen, er schreibt im 2. Korintherbrief über den Segen vom freudigen Gebens und motiviert seine Zuhörer damit: Gott aber vermag euch jede Gnade oder Wohltat überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Immer wieder Anweisungen für Nachfolger Jesu, den Armen nicht zu vergessen. Oder auch im Galaterbrief. Paulus wird von den anderen Aposteln in seinem Amt und in seinem Auftrag bestätigt für die Nationen, gemeinsam mit Barnabas, anerkannt. Und sie machen ihnen, den beiden, eine einzige Auflage. Ja. Okay, wir erkennen euren Dienst, wir erkennen, dass ihr von Gott berufen seid. Ihr dürft hingehen in die Nationen, sagen die anderen Apostel, aber mit einer einzigen Auflage, mit einer einzigen Bedingung. Galater 2, Vers 10. Nur sollten wir, so sagt es Paulus dann im Rückblick, nur sollten wir der Armen gedenken. Was zu tun, ich mich auch befleißigt habe. Vergesst nicht die Armen. Paulus sagt, tun wir. Im Epheserbrief spricht Paulus diesbezüglich die Veränderung in unserem neuen Leben an und er schreibt, wer gestohlen hat, ja, könnt ihr euch jetzt selber mal fragen, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Immer wieder dieser ähnliche, gleiche Gedanke dahinter. Und das klingt doch nach dem Ursprung von Sozialkassen, oder? Nach einem Sozialsystem. Dass das nicht ausgenutzt werden soll. Ja, das kommt jetzt, diese Gedanken wieder. Dass das nicht ausgenutzt werden soll, darüber hat Gott auch was zu sagen. Und dass er mit ihnen ins Gericht geht. Aber heute geht es ja um uns, um unser Herz. Und wie wir gegenüber den Bedürftigen unsere Herzenshaltung ist. Ich könnte jetzt noch den Apostel Jakobus zitieren, der sich auch sehr für die Armen und Bedürftigen einsetzt, sehr in einer praktischen Art und Weise. Doch ich möchte noch einen letzten Bibelbeweis bringen vom Apostel Johannes, der in seinem ersten Brief schreibt, wer aber irdischen Besitz hat, und ich denke, das haben wir alle, ja? Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Zu der damaligen Zeit konnte man nicht sehr weit sehen. Ja? Ist jeder hier, wer sieht. Da war das auf die Umgebung, das, was man mitbekommen hat, sehr beschränkt, begrenzt. Ging es um den Nachbarn, der Not geleitet hat, um den Nächsten, vielleicht noch ums Land ein bisschen. Aber heute, jeden Tag, brandaktuell, verschiedenste Medien, digitale Medien, Printmedien, flattert uns die Not dieser Welt ins Haus. Und wir sehen so viel Not. Und die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, aber sie steht in Gefahr, sich zurückzuziehen, zu verschwinden sogar, wenn wir unsere Herzen vor den Leidenden, vor den armen Menschen verschließen. Hartherzig, gleichgültig, egoistisch der Not der Menschen gegenüberstehen. Das soll reichen mal für heute, so als biblischen Beweis. Ich denke, wir alle erkennen so in der Schrift, wenn wir lesen, dass Gott ein Herz hat für die Armen und Bedürftigen und dass er gerne mit uns dieses Anliegen teilen möchte. Er möchte auf unsere Herzen das legen, was auf seinem Herzen ist. Jesus ist derjenige, der Kranke heilt, der Gefangene befreit, der die Bedürftigen sieht und sich um ihn kümmert. Und er verdeutlicht hier in diesem anfangs gelesenen Gleichnis so eine starke Verbundenheit mit denen, dass er sich ihnen, ja, mit ihnen identifiziert, sich ihnen gleichstellt, mit den Armen und Bedürftigen gleichsetzt. Was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Bis dahin, dass er sie Brüder nennt. Es gab noch eine zweite Gruppe, und das möchte ich auch nicht verschweigen, das gehört zur Wahrheit dazu. Die Menschen kommen, oder diese Menschen bekommen zu hören: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Eigentlich, wenn du hier genau liest, dieses Feuer ist bereitet, dieses ewige Feuer für den Teufel und seine Engel, ja? Dafür ist es eigentlich vorbereitet. Gott will nicht, dass ein Mensch dort landet. Aber wenn jemand so verhärtet mit den Anliegen Gottes umgeht, dann folgt auch diese Konsequenz, dass diejenigen, die sich nicht um die Bedürftigen und die Benachteiligten, die Verfolgten dieser Welt kümmern, auch so ein Ende haben werden. Den Armen, den Schwachen, den Kranken, den Fremden, ja, wenn wir denen gleichgültig gegenüberstehen, wenn sie uns egal sind, und nachdem sie ähnlich fragen wie die erste Gruppe: Herr, wann haben wir dich so gesehen? Erstaunlich ist ja und nachdenkenswert, sie nennen ihn auch Herr. Sie bekommen diese Antwort: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Trauriges Ende für diejenigen, die meinen, sie brauchen nur an sich zu denken. Die verschließen ihr Herz für die Notleidenden in dieser Welt. Jesus nennt sie Verfluchte, spricht von ewigem Feuer, von ewiger Strafe. Und das Ende wünsche ich keinen. Aber es ist eine ernste Aussage, die uns vor Gleichgültigkeit bewahren möchte. Nichts anderes hat Jesus mit dieser Aussage im Sinn. Er möchte uns vor Gleichgültigkeit bewahren und deshalb auch manchmal so drastische Aussagen im Worte Gottes. Wir aber, ja, die Gerechten, die das ewige Leben erben wollen, wir haben eine Verantwortung für die Armen, für die Kranken, die Notleidenden, die Fremden. Und jeder von uns, denke ich, sollte heute erkannt haben, wie sehr Gottes Herz für diese Bedürftigen und Notleiden schlägt in dieser Welt. Und wie er ihnen auch immer wieder mit Hilfe begegnen möchte und uns dazu gebrauchen möchte. Was Gott wichtig ist, soll auch uns wichtig sein, damit auch wir am Ende unseres Lebens das hören werden, was diese hier gehört haben. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Amen. Lasst uns mal eine Zeit lang innehalten und ich schließe damit einem Gebet ab.